Nun, heute möchte ich ein Wort lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, von Vers 13. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Unser Thema ist die große Treue Gottes. Die große Treue Gottes. Gott ist treu. Es war heute sehr schwer. Das gibt so vielerlei in diesem Kapitel, worüber man reden kann. Als wir in Thun waren, habe ich vom 1. Korinther 9 gelesen, Vers 27. Über den Bruder Esel. Wer es kann, der bestelle sich die Kassette. Wenn du dein Bruder Esel nicht kennst, denke ich, ist höchste Zeit, dass du ihn kennenlernst. Der Bruder Esel. Heute die große Treue Gottes. Ich weise darauf hin, weil der erste Vers in diesem Kapitel beginnt mit Ich will euch aber. Ich will euch aber. Dieses aber weist auf das Vorhergehendes. Andere Übersetzungen sagen, denn. Aber darüber will ich heute Abend nicht sprechen. Wir haben nicht genug Zeit dafür. Wir beginnen einfach mit dem 13. Vers. Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. Es gibt viele Grenzen in dieser Welt. Grenzende Völker, Grenzen, Geschwindigkeitsgrenzen, viele Grenzen, LKWs, jede LKW-Fahrräder weiß, dass es ein zulässiges Gesamtgewicht gibt. Also so viel kann er laden. Wenn es darüber geht, ist es nicht gut für den LKW, auch nicht für die Straße. Überall gibt es Grenzen. In Aufzügen gibt es auch Grenzen. Wir stiegen vorhin in einen Aufzug. Da sagte ich, ja, da ist ja das Schild mit der Traglast. 10 oder 12 Personen können hineingehen. Wenn man darüber geht, kann es gefährlich werden. So viele Personen. Auf Schiffe gibt es eine Traglast. Brücken, Häuser, Hochhäuser. Da müssen die Ingenieure das gut planen, ausarbeiten. Sogar die Stärke des Sturmes, Wind und so weiter. Das muss gut geplant werden. Wenn man über die Grenze geht, kann das Schiff sinken. kann es den Tod bedeuten. Kann es einen großen Zusammenbruch geben. Auch wir Menschen haben unsere Grenzen. Der eine kann so viel tragen, der andere mehr. Der eine steht ganz kapitelfest, der andere ein kleiner Hauch, fällt er schon um. Menschen sind verschieden. Der eine kann mehr tragen an Lasten als der andere. Andere vergehen. Und wenn sie ihr Leid klagen, will man darüber lachen und sagen, das ist aber ein Witz. So etwas Nichtiges ist schon zu viel für dich. Jede Einzelne hat seine Festigkeitsgrenze. Wenn es darüber geht, bricht er zusammen. Kann er nicht ertragen. Der Herr Jesus sprach ja auch mit seinen Jüngern. Er sagt, ich habe euch vieles noch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Zu viel für euch. Paulus schreibt in seinen Briefen, ich möchte gerne mit euch über tiefe geistliche Wahrheiten reden, starke Speise geben. Ja, ihr könnt es aber nicht ertragen. Ihr müsst noch gestillt werden, wie eine Mutter ihr kleines Baby stillt. Ihr braucht noch die Milch, neugeborene Kinder. Der Hebräer-Schreiber, der sagt, wenn es nach der Zeit geht, solltet ihr schon reife Christen sein. Ihr solltet schon Lehrer sein, die anderen lehren können. Aber ihr selbst braucht noch gelehrt zu werden. Und das ABC des christlichen Glaubens, die Anfangsbuchstaben, die Anfangsstufen im geistlichen Leben. Man muss noch mit euch reden über Bekehren, das Leben bereinigen, Glauben und so weiter. Grenzen gibt's. Und es ist schade, wenn es Grenzen gibt in unser Leben, die den Herrn Jesus verhindern, um zu wirken, wie er es will. Die können wir auch selber aufbauen. Können wir auch von unseren Vorfahren mitbekommen haben. Können wir auch in der Vergangenheit aufgerichtet haben. Das sind schlechte Grenzen. Aber das Wunderbare nun hier in unserem Text ist, dass Gott, der Schöpfer eines jeden von uns, genau weiß, wo unsere Grenzen liegen. Wie viel wir tragen und ertragen können, wie weit unsere Kraft und Fähigkeit geht, unsere Ausdauer, das ist von größter Notwendigkeit. Jeder Mensch in dieser Welt hat seine Grenzen und wenn es darüber hinweg geht, ist er kaputt, bricht er zusammen, liegt am Boden. Und der eine vielleicht und der andere Zeit seines Lebens. Aber Gott sei Dank, dass es einen Gott gibt, der treu ist und der ganz genau weiß, was das Kind, was der Teenager, was der Greise, was die Großmutter, der Opa oder Oma tragen und ertragen kann und seine Ausdauer. Wenn es das nicht gäbe, würde keiner von uns das Ziel erreichen. Bevor die Sonne untergeht, wären wir vielleicht schon vom rechten Weg ab und überwunden vom Teufel. Gott weiß aber. Und in seiner großen Treue wird er nicht dulden, dass wir mehr auferlegt werden, als wir es tragen können. Es gibt Riesen. Denken wir an Paul Gerhardt. Was der Mann durchgemacht hat. Als Pfarrer mit seinen Kollegen und mit seinem Kollegen, die sich nicht verstanden. Und dass sie, anstatt dass sie beide zusammenwirkten, ging einer gegen den anderen. Solches gibt es auch in dieser Welt. Und es gibt vielerlei. In seinem eigenen Haus Krankheiten, Leiden, Sterben, ein Kind nach dem anderen. Plus die Frau. Und aus dieser Not und aus dieser, weiß ich das Wort nicht, wenn eine Mutter ein Kind gebiert, geht sie durch Geburtswehen. Geburtswehen. Das wird nicht einfach so geboren. Da gebraucht man die, und muss Geburtswehen sein, gebraucht man die dazu. Und die gewöhnlich die Menschen, die am meisten gelitten haben, durch das Schwerste gegangen sind, die singen die herrlichsten Lieder, den schönsten Gesang, bei dem alles gut geht. Der ist wetterwendig und der weiß nicht, worum es geht. Aber der geprüft wird, Schwierigkeiten hat, die größten Feinde, die Menschen verlassen, so wie der Paulus, der am Ende seines Lebens sagt, der alle in Asien haben mich verlassen. Er sagt, sie ließen mich im Stich. Keiner hat mir beigestanden. War allein im Gefängnis. Timotheus war da. Und dann zählt er 2, 3 Menschen auf. Aber die herrlichsten Lieder werden von denen gesungen und die werden ihre Mitmenschen zum größten Segen. Wer sich dafür scheut, der tut etwas Falsches. Aber wir können Gott danken und sagen, Herr, du weißt meine Fähigkeit, du weißt meine Kraft, du weißt, wie schwach ich bin. Und da offenbart Gott seine Kraft, seine Treue. Die Treue Gottes. Die Treue Gottes. Ganz besonders, wenn es um Versuchung geht, wenn wir gelockt werden von der Sünde, von der Welt, von allem abtrünnigen Wesen, von dem Bösen. Die Sünde kann locken. Der ein oder andere kann fragen, ja, aber wenn Gott so treu ist, dass er uns nicht versuchen lässt, über unser Vermögen, warum gibt es so viel Schiffbruch? Warum gehen so viele auf die Irrwege? Warum sind es nur wenige, die auf dem schmalen Weg bleiben? Wenn Gott treu ist und wenn es nicht zulässt, dass wir versucht werden über unser Vermögen, Einer sagte mir, Elo, wenn ich links und raus schaue, links und rechts schaue, wenn ich auf den Wege fahre und sehe, wie die Autos links und rechts vom Weg abkommen, wenn es Glatteis gibt, dann bekomme ich es mit der Angst, werde ich es schaffen. Gesunde Gottesfurcht ist gut, aber mit der Angst brauchst du es nicht zu tun haben. Wir haben nicht einen Geist der Angst empfangen. Und wie Paulus sagt, nicht aufs Ungewisse. Er war sich seine Sache ganz gewiss und wusste, dass der ihn gerufen hat und gesandt hat, treu war. Und ihn führen könnt, wird bis ans Ziel. Und vor seinem Tod sagte schon, mir ist beigelegt die Krone. Die wartet schon auf mich. Und nicht nur der Paulus, der Judas schreibt, der euch bewahren kann, im griechischen Text heißt es, der euch vom Straucheln bewahren kann. Nicht nur vom Fallen, sondern Straucheln. Dass wir ganz sicher gehen können in und durch diese bösen Welt mit all ihren Versuchungen, kann er uns sogar vor Straucheln bewahren. Dass wir sicher festen Schrittes vorangehen können, ohne Zweifel und Verzagen. Und wenn wir in diesem Korintherbrief die vorhergehenden Verse lesen, da heißt es alle fünfmal, alle durchs rote Meer gegangen, alle mit der Wolke getauft, alle hindurchgegangen. Aber Gott hatte kein Wohlgefallen an die meisten von diesen Menschen. Fünfmal schließt es alle ein und fünf Sünden werden aufgenannt, die diese Menschen zu Fall gebracht haben, trotz der Treue Gottes. Die waren Götzendiener. Was haben sie gemacht? Sie haben sich gesetzt, gegessen, getrunken und gespielt. Ist das denn Götzendienst? Ja, dein Essen, dein Trinken und dein Spielen kann ein Götzendienst sein. Das sind Götzen, die du dienen kannst, wenn es nicht um Gott geht, sondern um die Speise, den Trank und das Spielen. Wir sollen keine Götzendiener sein. Dann heißt es, sie haben gehurt, wir sollen nicht huren. Unsittlichkeit. Und so werden fünf Sünden aufgenannt. Ich zähle die anderen drei nicht auf, dann haben Sie eine kleine Hausaufgabe. Gehen Sie nach Haus, nehmen Sie Ihre Bibel und lesen 1. Korinther 10 und zählen Sie die Sünden auf, die dort genannt werden. Und dann können Sie lesen bis zum 13. Vers, wo es denn von der großen Treue Gottes spricht, dass trotzdem man in dieser Welt der Sünde Verdorbenheit ist, Gott uns bewahren kann, so wie er den Josef in Ägypten bewahrt hat, wie er die Männer Gottes bewahrt hat. Und dass wir ihm die Ehre geben können, dass er uns sogar bewahren kann. Wenn man die Berge, die Unmöglichkeiten, die Arbeit sieht, sagt, es wird mir zu viel, ich kann nicht mehr. Du rechne nicht mit deiner eigenen Kraft. Halte deine Augen auf den Herrn gerichtet. Ein Reichsgottesarbeiter sagte mir in diesen Tagen, Erlo, er kam auf Abwägen. Aber nach nicht zu langer Zeit hatte sich bekehrt. Da sagte er, du, bei mir ist es schiefgegangen, weil ich meine Augen von Jesus abgenommen habe. Ich habe meine Augen von Jesus weggenommen. Ich habe gehört, was Menschen sprachen, was Menschen sagten. Und dann habe ich meine Augen von Jesus weggenommen und da war ich in die Irre. Und er sagt, bis ich meine Augen wieder auf Jesus gerichtet habe, dann wurde ich wieder gesund im Kopf. Dann funktionierte mein Verstand wieder. Und dann kam das geistliche Leben wieder zurück. Es gibt ja kein geistliches Leben, wo Hass ist, wo Groll ist, wo Nachtertragen ist, wo Afterreden ist, wo Zwietracht ist, wo Gottes Kinder auseinander gehen. Und im Titusbrief, da heißt es im 11. Vers, wenn eine Zwietracht seht unter Gottes Kindern, den warnt einmal, warnt ihn zweimal und wenn er nicht hört, meidet ihn. Sagt nicht, seid geduldig, macht weiter mit ihm, meidet ihn. In solch einer Zeit leben wir, wo der Teufel weiß, dass seine Zeit kurz ist. Und dann freut er sich am meisten, wenn die Christen sich untereinander zanken, streiten, zerreißen, zerfleischen, beißen wie die Hunde. Da tust du den Teufel den größten Gefallen mit. Aber Gott kann uns sogar in diesem bewahren und hindurchtragen, ohne zu straucheln. Er hat die Kraft dazu. Und seine Treue ist groß genug. Wie wir gehört haben, kann er uns sogar vom Straucheln bewahren. Trotzdem sagte und lehrte uns, wenn du betest, sage, führe mich nicht in Versuchung. Dass wir Gott, den Vater, bitten, dass er uns nicht in Versuchung führt. Dazu möchte ich gleich hinzufügen, dann führe du dich auch nicht in Versuchung. Führe dich selber nicht in Versuchung. Wir sagten schon auf dieser Tournee, auf dieser Reise, dass ein Mann kam und sagt, ich bekomme den Sieg nicht über Alkohol. Es wird mir zu viel. Jedes Mal falle ich. Gut, Bruder, dann setzen wir uns und untersuchen mal, wie kommt es, dass du fällst? Wie kommt es, dass du von einer Niederlage zur anderen gehst? Das ist nicht normal. Das ist nicht der Glaubensweg. Der Glaubensweg heißt, wir überwinden weit. Wir überwinden weit. Und nicht von einer Niederlage zur anderen. Wie kommt das? Ja, ich weiß selber nicht. Aber immer liege ich wieder am Boden. Erkläre dann mal, wie es geht. Ein Beispiel. Er sagt, ich gehe in die Kneipe. Und bin entschieden, kein Alkohol zu trinken. Kein Schnaps. Sagt, heute gehe ich hinein und komme heraus, ohne dass ich gesoffen habe. Dass ich noch trocken bin. Er sagt, das dauert nicht lange, wenn meine Freunde kommen und sie erzählen. Und der Erste, der sagt, möchtest du nicht, was ich bezahle für dich? Nein, danke. Ich saufe nicht mehr. Und dann kommt der Zweite, der Dritte. Und vor dem ich weiß, was geschehen ist, liege ich am Boden. Hab keinen Sieg darüber. Oh, dann kann ich es verstehen. Aber das ist kein großes Problem. Du solltest nicht in die Kneipe gehen. Was suchst du da? Die Bibel sagt, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Da sollst du nicht sitzen. Nicht, wo die Spötter sitzen. Ich habe gedacht, das Problem wäre viel größer. Ich habe gedacht, die Flasche Wodka oder Gin oder Branntwein, die kommt anstolziert zu dir, öffnet dein Maul und gießt es hinein. Das wäre schon ein Problem. Da müsste man mit der Flasche kämpfen. Aber, dass du selbst in die Kneipe gehst, hättest du eigentlich eine gute Tracht Prügel nötig. Wenn du Kind bist, hättest du das nötig. Natürlich heute die Humanisten, die sagen, nein, das Kind soll nicht erzogen werden. Lass es mit dem Eigensinn und mit dem Verkehrten groß werden. Darum sieht es so aus, wie es aussieht in der Welt. Und noch größere Katastrophen werden kommen. Es sei denn, dass die Menschen zur Einsicht kommen und sagen, nein, nicht so, sondern wie Gott es gesagt hat in seinem Wort. Führe dich nicht selber in Versuchung. Geh nicht zu den Hurenhäusern. Was erwartest du, spielst mit der Hure und meinst, du wirst nicht huren? Man spielt doch nicht mit Feuer. Das tut man nicht. Bleibe fern davon. Die Bibel sagt, fliehe die Lüste des Fleisches. Und das bedeutet nicht nur in Gedanken fliehen und du schaust es an im Fernsehen und bleibst dabei. Nein, das Fliehen bedeutet genau das, was Gott zu Josef sagte. Josef, nimm deine Frau, Maria, und das Kind und fliehe nach Ägypten. Da soll man fliehen. Fliehen, körperlich. Also führe dich nicht selbst in Versuchung. Vielleicht unterliegst du und wirst vom Satan überwunden, weil du es verkehrt machst. Geh nicht in die Kneipe, wenn du ein Säufer bist. Ist eigentlich auch nicht gut, wenn du auch kein Säufer bist. Was suchst du da? Wir sollen nicht sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Führe dich selber nicht in Versuchung. Und dann heißt es sogar, versuche nicht den Herrn. Hier in diesem Kapitel heißt es von vielen, die umgekommen sind in der Wüste, weil sie Gott versuchten. Wir sollen Gott auch nicht versuchen. Das sind alles Tatsachen, die wir klar im Kopf haben müssen und im Herzen. Wir haben nun zum Problem, warum fallen so viele Gotteskinder und werden sie rückgängig im geistlichen Leben? Warum kommen sie auf Irrwegen? Wenn Gott so treu ist und uns nicht versuchen lässt über unser Vermögen. Hier heißt es, Gott wird euch nicht versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. Ich liebe andere Übersetzungen in diesem mehr als die Luther. Übersetzung. In der englischen Bibel und auch in anderen deutschen Bibeln, auch die Elbefelder, heißt es, mit der Versuchung schenkt Gott immer einen Ausweg. Wenn die Versuchung kommt, dann schenkt er einen Ausweg. Ein Schlupfloch. Er gibt dir immer mit der Versuchung eine Gelegenheit, davon zu laufen. So wie der Josef, als die Frau des Potiphar ihn griff er die Gelegenheit hatte, um aus der Jacke zu fliehen. Und er lief und sie bleibt mit der Jacke zurück. Gott schenkt uns immer einen Ausweg. Und den müssen wir gebrauchen. Das ist der rettende und befreiende Zeitpunkt. Eine junge Witwe, die rief mich an. Ihr Mann war gestorben. War eine traurige Sache. Hatte zwei kleine Kinder und war arm wie eine Kirchenmaus. Nur ein paar Kühe hatte sie. Als der Mann gestorben war, vielleicht noch nicht ganz verwest im Grab, da gingen ihre Kühe in die Lände des Nachbarn und fraßen sein Zuckerrohr. Der Nachbar aber hatte eine große Farm. Er konnte selber nicht alles bewältigen und hatte einen Manager. Und der Manager nahm diese Kühe gefangen, ließ diese Witwe wissen, deine Kühe sind in unser Land gegangen. Und für jede Kuh fordere ich einen großen Preis. Wenn es 5 Kühe waren, war es der Preis eine Kuh. Das war alles, was sie hatte. Und so viel wie eine Kuh musste sie ihn bezahlen. Er sagt, sonst bekommst du deine Kühe nicht wieder. Aber, sagte er, wenn du bereit bist, mit deinem Leib zu bezahlen, brauchst du das Geld nicht zu bezahlen. Wir sind Kinder und darum erkläre ich nicht, worum es geht. Aber jede Erwachsene weiß, worum es geht. Sagt, das ist ein Ausweg. Wenn du dazu bereit bist, brauchst du nur einmal mit mir zu tun, dann hast du deine Kühe wieder. Seht ihr die listigen Anfälle des Satans? Die Versuchungen, wie gefährlich die sein können. Sie rief an und sagte, Erlo, was soll ich tun? Ich kann das doch nicht als Gottes Kind tun. Sie war gerade vor ihrem den Tod des Mannes zum Glauben gekommen und der Mann auch. Ich darf doch nicht sündigen. Doch ja, was betest du darum? Was sagt Gott dir? Warum gehst du nicht zu dem Eigentümer und sagst ihm, was sein Manager ins Auge hat? Da sagt sie, ich kann das nicht. Warum nicht? Wenn ich das tue, tötet er mich. So ist es in Afrika. Und ganz besonders heute. Da sterben die Menschen. 1000 Farme sind schon in diesen Jahren umgekommen, ermordet worden. Aber die Schwarzen, Zehntausende. Gestern war eine Beerdigung. Einer unserer Arbeiter, ein ganz treuer, besuchte seine Mutter und seine Mutter schickte ihn und sagte, geh mal zum Laden. Er ging in ein Taxi und kaum waren sie losgefahren, da wurde der Taxifahrer erschossen und er auch. Und die nahmen ihre Leichen und warfen die weit weg. Das ist sozusagen unser täglich Brot an vielen Orten in Südafrika. Die Kriminalität, das Böse, Mord und Totschlag, ist nicht zu ermessen, wie es heute in Südafrika aussieht. Darüber schweigen aber viele Medien. Da kräht kein Hahn nach. Sie haben ja ihre Freiheit. Der Mensch hat die Freiheit bekommen zu morden, totschlagen, ein schlimmes Leben zu führen. Ist er arm, gehst du nicht um Eigentümer? Der nennt sich Christ. Das kann ich nicht. Wenn ich das tue und dieses melde, tötet diese mich. Das kann ich nicht. Gut. Was für einen anderen Ausweg gibt es? Sagt sie, ich habe keinen. Sag, ich will dir was sagen. Ich danke Gott für dich, dass du nicht darauf eingegangen bist, auf seinen Vorschlag, sondern dass du darum betest, dass Gott dir hilft. Ich sage, ich komme morgen, ich bringe dir das Geld und ich bezahle es für dich. Dann brauchst du nicht zu sündigen. Gott hat ein Schlupfloch für sie gelassen, einen Ausweg. Gott in seiner Treue, bei jeder Sünde und Versuchung gibt es einen Ausweg. Und warum sündigt und fällt der Mensch und gerät auf Irrwegen? Weil Gott in einen Ausgang weist, einen Ausweg, ein Schlupfloch, und er gebraucht es nicht. Er achtet nicht darauf, was die Stimme Gottes durch den Heiligen Geist ihm sagt. Gott weiß ganz genau, wie viel du tragen und ertragen kannst. Gott weiß ganz genau, der duldet es nicht und wird es nie zulassen, dass irgendeine von seinen Kindern über seine Kraft versucht wird, sondern schenkt immer einen Ausweg. Bleibt dem Herrn ganz nahe, wenn die Versuchung kommt, dann achte darauf, was Gott sagt. Als der Teufel Jesus versuchte, da gab Gott ihm ein Wort. Kam ein Bibelwort im Sinn. Und er gebrauchte dieses Wort gegen den Feind, gegen den Satan. Dann kam der Teufel mit der zweiten und mit der dritten Versuchung. Und ein jedes Mal sagte der Herr, es steht geschrieben. Und er war auf sicherem Boden. Und der Teufel musste fliehen. Und die Engel kamen und dienten ihm. Kennst du das? Das schönste Gefühl, die herrlichste Zeit, wenn die Versuchung groß ist und du überwindest. Dann fühlst du zum Fliegen, trotzdem du keine Flügel hast. Dann lobst und preist und anbetest du Gott, der dir geholfen hat, in der Zeit der Versuchung. Keine Versuchung ist größer als die Treue Gottes. Keine Versuchung ist größer als die Kraft Gottes. Du brauchst nicht zu sündigen. Das ist nicht auf Gottes Plan. Du sollst überwinden. Jesus ist der Siegesheld und seinen Sieg soll offenbar werden in deinem Leben. Und er will alle Welt zeigen, was er schaffen kann in einem Menschen. Durch seine Treue, Gnade, durch seine große Kraft, durch seine Liebe, dass dir nichts zu viel wird. Wie groß auch der Sturm sein mag oder die Versuchungen. Du kannst stille ruhen, mit dem Frieden Gottes in deinem Herzen in die Zukunft gehen. Wissen, es wird dir gelingen, weil du mit einem Gott rechnest, der sagt, ich werde euch nicht versäumen und nicht verlassen. Ich bin mit euch bis ans Ende. Also keine Angst, keine Furcht, ich werde es nie schaffen. Ja, du aus dir selbst wirst es nicht schaffen. Das ist ein seliges Wissen. Aber wir sollen mit Gott rechnen und mit seiner Treue rechnen. Und darum sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn sie gleich blutrot sind, er ist treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Wenn wir die bekennen, ist er treu. Da brauchen wir nicht zu zweifeln und zu sagen, wenn du die bekannt hast, dann danke Gott für die Vergebung und stehe nicht wieder auf mit der Last. Lass die dort liegen. Und wenn Gott vergibt, vergisst er. Denn er ist treu. Er hält sein Wort. Er vergisst seine Verheißungen nicht. Und was er verheißen hat, wird er vollführen. Und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Hab keine Angst. Rechne mit der Treue Gottes. Dann wird's dir leicht. Und dann wird's gut. Neulich hatten wir eine Beerdigung auf Sisabantu. Eine junge Frau wurde erschossen. Und sie ließen uns wissen, ich traf sie, vor dem sie gestorben ist. Ich ging mit einem Arzt gleich, der sagte, du, ich glaube nicht, dass sie dabei umkommt. Ich glaube nicht, ihr Leben kann gerettet werden. Vor dem war sie bei mir in der Seelsorge und sagte, Erlo, meine Zeit ist gekommen. Ich werde bald sterben. Ich habe es meinen einzigen Sohn gesagt, dass ich sterben werde. Und alles für ihn geordnet. Ich sagte, du mach doch keinen Spaß. Du bist dick und gesund. Und du redest vom Sterben? Sie sagt, ich sag dir, Gott hat es mir gezeigt. Sie sagt, ich gehe nun von einem Menschen zum anderen. Einen jeden, gegen den ich etwas habe, gehe ich und ordne das und bereinige es. Und wenn ich höre, dass jemand anders was gegen mich hat und er ist feige und er kommt nicht zu mir und ist dem Worte Gottes ungehorsam, denn die Bibel sagt, wenn dein Bruder sündigt, gehe zu ihm. Und wenn ein Kind des Ungehorsams ist und tut es nicht, dann hilf ich ihm und ich gehe zu ihm und sage ihm, du, ich merke, dass du was in deinem Herzen hast gegen mich. Ich möchte, dass das hinweggetan wird. Ich werde bald vor den Thron Gottes stehen und ich möchte nicht, dass da eine ist, der mit den verdammenden Finger auf mich weisen wird. Sag gut, wenn Gott dir das gezeigt hat, dann tue das. Und so ging sie von einem zum anderen. Und dann kam sie wieder zu mir und sagte, ich will dir sagen, dass ich mit dem Mann gesprochen habe. Und mit dem, und sagte, ich habe ihm mein ganzes Herz ausgeschüttet. Ich will nicht in den Tod gehen. Mit irgendetwas Unklarem in meinem Leben. Alles soll kristallklar werden. Und keiner soll sagen, die ist gestorben und hatte was gegen mich. Will ich in Ordnung bringen. Und so ging sie ein Tag nach dem anderen. Und als sie im Spital waren, mit dem Arzt, ich sage, ich freue mich, du bist jetzt schon zum zweiten Mal geschossen worden. Das erste Mal hat Gott dein Leben gerettet. Und nun sieht es aus, als ob er wieder dein Leben retten wird. Sie sagt, ich will sterben. Meine Zeit ist gekommen. Woher weißt du das? Gott ist treu, er hat es mir gezeigt. Sie wurde nach Durban gejagt in der Ambulanze, gleich eine Notoperation. Die Ärzte meinten, es ist gut. Als wir dort waren, beim ersten Spital, sage ich, wann kommt dann der Arzt? Und plötzlich kam ein kleines Mädchen herein, eine Kubanerin. Wir haben viele Kubane als Ärzte in Südafrika. Und da sagten die Krankenschwester mir, das ist die Ärztin. Ich sage, was sind Sie, die Ärztin, und sind solch ein kleines Mädchen? Und dann verschwand das liebe Kind. Uns nicht wiedergekommen. Und der Arzt, mit dem ich da war, der musste da sein. Dann sagte ich den Krankenschwestern, ich bitte um Verzeihung, ich hoffe, sie hat es nicht schief aufgenommen. Ich kenne die Kubane nicht. Das ist eine Ehre, wenn man wie ein junges Mädchen aussieht, nicht? Ihr Mütter, ist das nicht so? Wenn du so jung bist wie deine Tochter, als du die Schwester sein konntest, doch keine Beleidigung. Ich lade sie ein, sie muss mal kommen, und wenn sie zu mir kommt, kommt sie in mein Haus. Aber sie hat wohl die fremden Männer gesehen und ist sie dann davongelaufen. Ich sagte zu dem Mitarbeiter der Arztes, jetzt musst du eingreifen. Jetzt musst du es tun. Und wie gut, dass er auch zugegen war. Und dann kam die Nachricht, sie lebt nicht mehr. Sie ist tot. Der Leib natürlich schlief. Tot ist sie nicht. Ein Christ, der stirbt ja nicht. Ein Mann Gottes in England sagt, in diesen Tagen werdet ihr lesen, dass so und so has died. Er sagt, glaubt die Lüge nicht, dass ich tot bin. Dann bin ich wirklich lebendig. Die Reise nach Hause ist die beste Reise. Dann bin ich in der Herrlichkeit. Keine Krankheit, kein Leid, keine Träne, kein Schmerz. Wer will das nicht? Selig sind, die in dem Herrn sterben. Und der Tod der Heiligen ist Gott angenehm und wohlgefällig. Also vor dem Tod braucht uns nicht zu grauen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Das ist der herrlichste Tag unseres Lebens. Ein amerikanischer Theologe, der liebt es, über den Himmel zu predigen, immer über den Himmel, die Herrlichkeit des Himmels. Das war sein Lieblingsthema, der Himmel. Und eine seiner Töchter war denn bei ihm auf sein Sterbenslager. Und gerade vor dem er starb, sagte, liebes Kind, ich habe viel über den Himmel gepredigt, aber ich habe den Menschen nicht die Hälfte gesagt von dem, was ich jetzt schon sehe, von der Herrlichkeit. So ging er in die Ewigkeit. Selig der, der bereit ist, sein Leben geordnet hat, wie diese Schwester es gemacht hat. Von einem zum anderen gegangen und Leben bereinigt. Und sie war kerngesund. Ihr fehlte nichts. Also sie sagt, Gott, in seiner Treue hat es mir offenbart und gezeigt, dass meine Zeit vorhanden ist. So noch kurze Zeit für mich. Und sie sagt, darum einen jeden. Sie stich in ihr Auto und sagt, jetzt fahre ich zu dem. Und jetzt gehe ich zu dem. Ich will nicht mit schuldigen Händen und unreinen Lippen vor Gott stehen. Alles soll in Ordnung sein. Und dann starb sie. Und hatten eine wunderbare Beerdigung. Eine gute Beerdigung. Unser Bruder Fanny Eckle von Frankreich war auch dort. Und der hat dann beim Grab sein Zeugnis gegeben. Ich sagte, du, gib mal ihnen dein Zeugnis. War dein fantastisches Zeugnis. Wenn er mal kommt in ihre Umgebung, frag ihn, sein Zeugnis zu geben. Als junger Mann. Der Vater war gläubig, war ein Prediger. Aber der Sohn war widerspenstig. Er wollte das nicht. Er wollte den Weg nicht gehen. Warum darf ich dieses nicht? Warum darf ich jenes nicht? Die Jugendlichen können ja sehr halsstarrig sein, hartnäckig und dumm. Je älter man wird, desto klüger wird man. Und dann sieht man die Weisheit von dem, bis sein Eigenvater ihm den Herrn übergeben hat und hat gesagt, gut Kind, ich übergebe in die Hände Gottes. Und dann hat Gott mit ihm abgerechnet. Und in dem Unglück, sein Wunder Gottes, das er lebt, Gott hat ihn erhalten, weil er einen Plan mit ihm hat, sah er seine Sünden. Und nicht nur seine Sünden, er sagte sogar das Gefühl, als er sündigte, war zugegen, hat er gefühlt, als er im Laden ist und was gestohlen hat, als er gelogen hat, als er betrogen hat. Er sagt, Gott zeigte ihm alles und brachte es ganz neu vor seine Augen. Das Erste, was er wollte, sagt, wenn ich aus dem Spital komme, das Erste ist, ich gehe zu meinem Vater und sage, Vater, ich habe gesündigt, vergib mir das Erste. Glücklich und selig der Sohn, der sich bekehrt und als Erstes zum Vater geht und den Vater um Verzeihung bittet. Wenn der Vater nicht mehr lebt, dann ist das zu spät, hat er das Vorrecht nicht mehr, dass er zum Vater ging. Oder zur Mutter sagt, verzeih mir, ich habe gesündigt. Und das ist auch Treue Gottes. Wenn Gott eingreift in unser Leben, wenn wir ihm den Rücken gekehrt haben, davonlaufen, es nicht ernst meinen, den halbe Christ sein wollen, mit der Welt und mit Gott gehen, das gibt es nicht. Aber Gott in seiner großen Treue, wenn er sich unser erbarmt und dann uns rettet aus dem Schlamm der Sünde, aus der Finsternis und Dunkel der Welt und dieser Zeit, dass wir den heiligen Weg gehen, den hohen Weg Gottes, den schmalen Weg, dann wacht er über uns. Er ist vor uns, er ist über uns, er ist hinter uns. Er ist uns Schirm und Schild, eine feste Burg, da können wir sicher wohnen. Brauchen wir uns nicht zu fürchten, dann kann er uns vor Straucheln bewahren durch seine große Kraft und seine Treue. Und wenn wir uns ihm seine Treue anbefehlen und sagt, hey, sei du treu und schenk mir die Gnade, wenn die Versuchung kommt, dass der Ausweg da ist und dass ich dann folge. Dass ich dann folge, koste es, was es wolle. Nun wirst du sicher wohnen. Wenn unsere Vergangenheit ein Versagen war, eine Niederlage nach der anderen, Gott sei Dank, in der Zukunft braucht es nicht so zu sein. Wegen die große Treue Gottes. Und er wacht über uns, er hat uns geschaffen. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Er weiß, woraus er uns gemacht hat. Und wenn wir uns in seine Hände befehlen und sagen, Herr Gott, halt uns treu, wird er das tun. Und wenn die Versuchung kommt, achte nur darauf, mache nicht den Fehler, den viele machen, Und wenn er einen Ausweg schenkt, gebrauch ihn nicht, gebrauch ihn. Und wenn es nur ein stilles, sanftes Sausen ist, das zu dir redet, achte darauf, auf die Stimme des Herrn. Und er wird dich sicher führen. Er kennt deine Grenzen. Er weiß, wie viel du tragen kannst. Er weiß, wie viel, was, woraus du gemacht bist. Er ist treu. Er kann dich bewahren. Wie wunderbar wäre es doch, wenn alle wir, die wir heute hier versammelt sind, wenn diese ganze Schar, ein jede, die Treue Gottes so erlebt, dass du als Sieger hinvorgehen kannst. Sieger über die Welt, das eigene Ich, Sünde, Fleischeslust, dass ein jeder da, wo er sich befindet, ein Siegesleben führen kann, wenn die Versuchung kommt, die befinden, dann wäre Deutschland ein gesegnetes Land mit so vielen Menschen, die von Gott bewahrt werden, sodass sie nicht über ihr Vermögen versucht werden. Und wenn Gott dir das geschenkt hat, links und rechts von dir, vorn und hinten bist du umgeben von Menschen, die auf dem Boden liegen. Und dann kannst du ein Zeugnis sein und ihnen helfen und sagen, dies ist der Weg. Gott schenkt uns Sieg. Gott schenkt uns Kraft durch seine große Treue. Um nicht überwunden zu werden von der Sünde, sondern die Sünde zu überwinden. Uns gibt gräuliche Schandtaten in dieser Welt. Es gibt furchtbare Sünden. Wir brauchen nur an sexuellen Sachen zu denken. Ganz, ganz schlimm. Blutschande gibt es. Aber heute hat ein jeder gehört, Gott ist ein Gott der Treue und der verheißt ein jedes Gotteskind, jeder seiner Kinder, dass er ihn nicht über sein Vermögen versuchen lassen wird, sondern mit der Versuchung einen Ausweg. Und wenn du sündigst, ist deine eigene Schuld. Und sage nicht, warum hat Gott mich fallen lassen? Warum hat Gott dich zugelassen? Ist deine eigene Schuld. Er hat dir die Öffnung gegeben, den Ausgang, den Ausweg, aber du hast gesündigt, indem du nicht gehorcht hast und den Weg gegangen bist, den er dir gewiesen hat. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass wir mit deiner Treue rechnen können und dass du sagst, du bist treu. Wenn Menschen auch links und rechts fallen und umkommen, durch Murren, durch Hurerei, durch Götzendienst, soll es uns doch nicht treffen, denn du wachst über uns. Du umgibst uns. Und mit jeder Versuchung schenkst du uns einen Ausweg, dass wir es können ertragen und überwinden. Du kannst uns sogar vom Straucheln bewahren. Möge diese Treue Gottes, Herr, in einem jeden unter uns sichtbar sein. Klar, dass alle Welt es erkennt. Und dass viele dadurch neuen Mut bekommen, sich auch dem Herrn Jesus ergeben und ihm folgen. Amen.